Ich lese den Predigttext aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27 nach der Lutherübersetzung 2017. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.
Ich bete. Wir wollen dir Dank sagen, guter Gott, dass du mit uns redest, dass du uns dein Wort gelassen hast, gegeben hast, dass wir darin lesen, dass wir es hören können und dass du es durch deinen guten Geist zu lebendigem Wort machst, dass du ganz aktuell immer wieder neu in unser Leben hineinsprichst. Danke, dass wir das auch jetzt von dir erbitten und erwarten dürfen. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen, das hast du schon durch den Propheten Jesaja verheißen. Und es gilt heute auch immer noch. Hilf du uns, Herr, recht zu hören, jeder sehr persönlich für sich und für sein Leben. Amen. Liebe Gemeinde, auf schreckliche Weise haben viele Menschen in den vergangenen Wochen das, was wir hier in der Geschichte Jesu, in der Gleichniserzählung gehört haben. Selbst mit Stein auf Fundament gebaute Häuser haben den Flutwellen nicht standhalten können. Das Fundament war den Wassermassen nicht gewachsen. Es wurde unterspült. Auf eine solche Flut war das Fundament nicht berechnet, nicht ausgerechnet worden. Denn das ist es, was die beiden Häuser in der Geschichte Jesu unterscheidet. Woraus das Fundament besteht oder wie viel Wert der Bauherr auf das Fundament gelegt hat. Jesus beschließt seine Rede auf dem Berg mit diesem Gleichnis. Was er also da gesagt hat, das, so das Gleichnis, ist das Fundament, das einem Lebenshaus Stabilität gibt. Was, sodass es auch den schwersten Stürmen und Flutwellen trotzen kann. Deshalb lasst uns kurz erinnern, was Jesus in der Bergpredigt alles gesagt hat, Matthäus 5 bis 7. Diese Rede Jesu ist konzentrisch aufgebaut, also kreisförmig. In der Mitte steht das Vaterunser. Das Gebet, das Jesus uns lehrt, ist der Mittelpunkt der Bergpredigt. Mittelpunkt ist also die Frage, wie wir Menschen zu Gott stehen und wie wir mit ihm in Verbindung treten, wie wir beten. Und dazu gehören dann aber auch die Fragen, wie wir fasten, wo wir beten und wie wir dabei auftreten und wie wir spenden, wie wir anderen Menschen helfen. Worum geht es uns dabei? Zentral ist also, ob wir Gott in unser Leben einbeziehen, ob wir ihm die Ehre geben, ihn als Gott anerkennen, ob wir seine Sache zu unserer Sache machen. Im Vaterunser beten wir eben zuerst darum: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zwar wie im Himmel, so auch hier bei uns auf der Erde. Und erst dann bitten wir um das, was für uns lebens- überlebensnotwendig ist. Wir bitten Gott um das, was wir brauchen, um unsere Existenz zu sichern. Das tägliche Brot steht für all das, was da dazugehört. Und wir bitten um das, was wir brauchen, um unsere Beziehung zu Gott nicht zu verlieren. Dass er uns vergibt, was wir falsch machen und was uns von ihm trennt. Und das schließt notwendigerweise ein, dass wir auch all denen vergeben, die an uns schuldig geworden oder die uns etwas schuldig geblieben sind. Das wird in einem Satz nach dem Vaterunser noch einmal ausdrücklich betont. Gott vergibt gerne, wenn wir auch bereit sind zu vergeben. Und wir beschließen das Gebet, das Jesus uns lehrt, damit, dass wir Gott anbeten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nein, denn dein ist das Reich. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Um diese zentrale Frage der Gottesbeziehung ranken sich dann weitere elementare menschliche Fragen. Wie gehen wir mit Besitz um? Welche Bedeutung hat er für uns? Und wie mit unseren Sorgen? Und wie sind so zentrale Gebote zu verstehen, wie das Verbot zu töten oder die Ehe nicht zu brechen? Und diese Fragen gipfeln dann in der Aufforderung, nicht nur den Nächsten zu lieben, denn das tun die Heiden auch, sagt Jesus, sondern auch die Feinde. Wer aus der Vergebung lebt, der steigt aus dem Teufelskreis der Vergeltung aus und begegnet dem mit Liebe, der ihn hasst. Wie sehen wir auf den anderen, ist eine weitere Frage, die dann nach dieser zentralen Frage um die Gottesbeziehung weitergestellt wird. Wie sehen wir auf ihn und wie reden wir über ihn? Welches Urteil fällen wir oder sollten wir es vielleicht lieber ganz lassen? Es geht also um ganz menschliche Fragen in der Bergpredigt, die uns zu jeder Zeit betreffen. Und dazu gehört auch, ob wir Gott tatsächlich in der Einleitung vorhin von Brigitte Geiger klang das schon an, ob wir Gott in allen Dingen zutrauen, dass er uns hilft. Und wir ihm deshalb alle unsere Bitten auch mitteilen. Ja, zugespitzt geht es eben um diese Frage, welche Priorität wir in unserem Leben setzen. Jesus fordert heraus, er fordert uns auf, Gottes Sache oberste Priorität zu geben. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Also gebt Gott die Herrschaft in eurem Leben. Bemüht euch darum, dass seine Gemeinschaftstreue euer Leben prägt. Dann wird er euch schon das geben, zukommen lassen, was ihr braucht. Im Vaterunser beten wir um genau das. Eingeleitet wird die Bergpredigt von den sogenannten Seligpreisungen. Selig sind, so fängt es an, die da geistlich arm sind, denn ihrer gehört das Himmelreich. In diesen Seligpreisungen ist schon diese Spannung angedeutet, angelegt, dass uns ungeheuer viel verheißen wird, dass Gott uns reich beschenken will. Aber dass diese Verheißungen eben auch daran gebunden sind, wie wir leben und wie wir uns verhalten. Das spiegelt sich nun auch am Ende der Bergpredigt wieder in unserem Predigttext, in dem es ums Hören und Tun geht. Und dann ist ziemlich am Anfang der Bergpredigt von unserer Aufgabe in dieser Welt die Rede, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und das wird im Abschluss dann noch einmal präzisiert, darin, dass Jesus uns auch das mit auf den Weg gibt, dass unser Weg kein leichter sein wird, sondern dass es manchmal ganz eng und beschwerlich zugeht. Der schmale Weg, den wir als Christen eben manchmal gehen müssen. Die Bergpredigt, sie bietet viele zum Nachdenken anregende und manchmal geradezu provozierende Gedanken. Wir können darüber streiten, ob mit ihr Politik gemacht werden kann oder nicht. Es ist noch nicht so lange her, dass ein Bundeskanzler das vehement verneinte, damals als es um den NATO-Doppelbeschluss ging in den 70er Jahren. Und wir können darüber philosophieren, ob wir Sorgen tatsächlich gänzlich vermeiden können oder ob wir nicht doch gerade Vorsorge treffen müssen, dass das zu unserer Verantwortung gehört. Ja, wir können und sollen miteinander reden darüber und austauschen, wie die einzelnen Passagen der Bergpredigt heute zu verstehen sind und wie wir sie heute mit Leben füllen, umsetzen können. Es beginnt eben also damit, dass wir die Rede erst einmal hören, dass wir hier Jesu-Aussagen tatsächlich wahrnehmen, dass wir sie an uns heranlassen, dass wir sie in Bezug zu unser Leben bringen und sie gedanklich zu erfassen suchen. Wir werden ja heute von so vielen Informationen geradezu überschwemmt, dass wir einfach gar nicht mehr anders können, als etliche auch einfach auszublenden, uns da die Ohren zu verschließen, sie an uns vorbeirauschen zu lassen. Wie oft sagt meine Frau etwas zu mir und ich höre eben, wie man so schön sagt, nur mit halbem Ohr zu. Es geht hier rein und da wieder raus. Und dann frage ich sie irgendwann später vorwurfsvoll, warum hast du mir das nicht gesagt? Oder ich sage entschuldigend, davon habe ich ja gar nichts gewusst. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich vermute, das ist nicht nur in unserer Ehe so. Der erste Schritt ist also, dass wir hören, dass wir hinhören, aufmerksam hören müssen. Und natürlich meint die Geschichte Jesu nicht nur die Bergpredigt, auch wenn es zunächst mal im Ablauf des Matthäusevangeliums um sie geht. Aber die anderen Reden Jesu dort im Matthäusevangelium sind genauso eingeschlossen. Ja, das gesamte Evangelium ist gemeint. Und darüber hinaus natürlich auch die anderen Evangelien, die Briefe, die Offenbarung, die Apostelgeschichte. Ja, auch das Alte Testament sind eingeschlossen. Mit dem Hören des Wortes Gottes fängt es an. Das ist unverzichtbar. Und dass wir darüber nachdenken, dass wir das Gehörte zu verstehen suchen, das tun wir doch deshalb, um es dann auch tatsächlich umzusetzen, es in die Tat zu bringen, um danach zu handeln. Ihr kennt alle diese Formulierung, schlecht hören konnte er schon immer gut. Und dieser Ausspruch spielt ja mit dem Doppelsinn des Wortes hören im Deutschen. Hören, das ist zunächst mal die Sinneswahrnehmung, aber es meint dann auch im Deutschen den Gehorsam. Und Gehorsam bitte nicht als stupides Abarbeiten von Befehlen zu verstehen, sondern als kluges, als überlegtes, als verantwortungsbewusstes Handeln aufgrund dessen, was wir gehört haben, was uns gesagt ist. Und die Bergpredigt ist ja selbst schon sehr praktisch und leitet zum Handeln an. Aber manchmal formuliert Jesus eben auch sehr überspitzt, dass man das so gar nicht umsetzen kann oder nicht umsetzen sollte. Wenn er zum Beispiel auffordert, sich ein Auge auszureißen, wenn es eine andere Frau begehrlich anschaut. Aber richtig ist dabei natürlich, dass der Ehebruch schon vorher da beginnt, wo ich ihn mir nur wünsche, wo ich ihn mir vor meinem inneren Auge vorstelle. Da beginne ich mich innerlich von meinem Partner zu entfernen. Und ich werde ihm in Gedanken schon untreu. Und das kann, wenn das immer mal wieder geschieht, auf Dauer eine Ehe gefährden. Es bereitet der Umsetzung den Boden Und bei der erstbesten Gelegenheit wird das dann auch genutzt, weil ich das ja schon oft genug in Gedanken vollzogen habe. Und Jesus fordert uns eben hier heraus, sehr bewusst zu leben. Und eben, wo wir merken, dass wir da versuchlich sind, entsprechend willentlich gegenzusteuern. Ein weiteres Beispiel, wie praktisch die Bergpredigt ist. Liebet eure Feinde. Das hört sich wunderschön an. Doch die Umsetzung ist ganz schön herausfordernd. Vergeben. Und das ist sofort bei dem Liebet eure Feinde ja angeschlossen. Vergeben. Wer von einem anderen richtig verletzt worden ist, vielleicht immer wieder betrogen wurde, der muss das doch erst einmal für sich verarbeiten. In dem wird vermutlich viel Wut sein. Oder vielleicht auch Trauer, tiefe, große Trauer. Und diese Gefühle lassen sich doch nicht von jetzt auf gleich ausschalten. Das sind große, starke Gefühle, die Zeit brauchen. Die wir dann aber auch in ihrer Kraft nutzen können. Natürlich heißt es zunächst einmal, ihnen nicht nachzugeben und das eigene Tun von ihnen einfach willenlos steuern zu lassen, übernehmen zu lassen. Nicht dem Zorn Raum geben, nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern sich erst einmal zurückzuziehen. Aber dann zu beginnen, die Kraft dieser Gefühle zu nutzen, um sich von dem zu distanzieren, zu lösen, der einem das angetan hat. Die Psalmen zeigen uns, wie das gehen kann. Sie wünschen ihren Feinden allzu oft die Pest an den Hals. Als Christen beten wir diese Sätze oft nicht gut mit. Es fällt uns schwer. Aber sie helfen, sie fordern Gott ja auf, zu strafen, die Konsequenzen des Handelns, die feindlichen Menschen erleiden zu lassen. Und darüber gewinnen die Beter innerlich die Freiheit, dass diese Menschen nicht mehr weiter über sie herrschen. Sie werden in ihrem Denken nicht mehr ständig von ihnen bestimmt. Der Zorn kann entweichen darin, dass man den anderen anfängt, so zu sehen, wie er eben auch ist. Nicht nur der Täter, der einem Übles angetan hat, sondern ein verirrter Mensch, der selbst Hilfe braucht. Ein Geschöpf Gottes, das ohne Gott verloren ist. Und so verliert einer, der mir Gewalt angetan hat, die Macht, die Gewalt über mich, weil ich ihm vergeben habe. Weil einen seine Taten nicht mehr weiter leiden lassen, nicht mehr das eigene Denken beherrschen. Und ihr merkt, schon in dem, wie ich es beschreibe, dass das natürlich nicht so von jetzt auf gleich ist, so ein Schalter, den man umlegt und plöpp, ist es alles anders. Nein, das braucht Zeit. Und dazu gehört eben immer auch, dass wir Gott um Hilfe bitten dabei. Denn wir merken ja schnell, dass es oft nicht leicht ist, nach dem Willen Gottes zu handeln. Wer sich beispielsweise, auch das wird uns ja herausfordernd mit auf den Weg gegeben in der Bergpredigt, wer sich für gerechte Lebensverhältnisse einsetzt, der wird immer wieder anecken. Ja, der wird manchmal sehr, sehr kräftigen Gegenwind bekommen. Und das schaffst du nur, wenn du auf Gottes Kraft vertraust und sie für dich erbittest. Wenn du darauf baust, dass er das nutzt, was du tust. Es kommt uns ja oft so vor wie ein Tropfen auf den heißen Stein, der sofort verpufft ist. Wenn du darauf baust, dass wenn es ums Vergeben geht, dass er dich innerlich heil macht, dass er dir Mut macht, diesen Weg nicht nachzulassen, dass er dich nicht betrügt, dass er dich nicht klein macht und verletzt, dass er dich nicht verachtet, dass er dich nicht nach deinen Fähigkeiten, nach dem, was du geleistet hast, beurteilst, oder nach deinem Reichtum oder was auch sonst immer, sondern dass er dich als Mensch, so wie du bist, wer du bist, wertschätzt, weil er dich liebt, weil er doch dein Schöpfer ist, weil du doch sein Ebenbild bist. Vertrauen zu Gott ist der Schlüssel, der vom Hören zum Tun dessen führt, was Jesus uns sagt, was das Wort Gottes uns mit auf den Weg gibt. Vertrauen darin, dass Gott mir hilft, aber dass er mir auch vergibt, da wo ich scheitere. Dass ich eben nicht perfekt sein muss, sondern ein Lernender bin und bleiben darf mein Leben lang. Learning by doing, sagt ja der Engländer. Wir kennen das von ganz alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel dem Umgang mit dem PC. Das kann ich hier auf dem Gelände immer wieder fein beobachten, wie auch ihr Älteren euch dieser neuen Methodik, diesem neuen Instrumentarium versucht anzunähern. Den Umgang damit lernen wir nicht, wenn wir nur bei den anderen zugucken. So schnell können wir gar nicht mitkommen, wie da oft die jungen Leute mit Handys oder PCs umgehen. Nein, das kann ein erster Schritt sein, aber wirklich lernen tun wir es erst dann, wenn wir uns selbst dran setzen, es selbst ausprobieren. Da brauchen wir immer mal wieder Hilfe eines Lehrers, dem wir vertrauen, von dem wir wissen, dass da, wo wir einen Bock geschossen haben, war Enkelsohn, ich habe das Internet getötet, sagte mal jemand, als da plötzlich nichts mehr ging. Also wenn wir einen Fehler machen, der den Fehler wieder ausräumen und gerade biegen, ausbügeln kann. Aber so kommen wir voran beim Lernen. Und so geht das auch für die Lebensschule in der Nachfolge Jesu. Wenn wir die Dinge praktisch umzusetzen suchen, werden wir auch Fehler machen. Er vergibt. Und so lernen wir Schritt für Schritt. Die Bergpredigt, wie die gesamte Bibel, liefern uns viel Material, um ins Tun zu kommen. Aus dem Hören zum Verstehen. Vom Verstehen zum Ausprobieren und zum Einüben. Das dient dem Leben. Wir legen so für unser Leben ein starkes Fundament, das hält und trägt, das auch schwere Lebensstürme übersteht. Aber mehr noch. Und darauf zielt Jesu Abschluss der Bergpredigt ab. Nicht nur über das, was so alles im Leben passieren kann. Ja, das auch. Aber vor allem das, wenn wir am Ende von Gott gefragt werden, wie wir denn unser Leben gestaltet haben. Wenn wir vor Christi Richterstuhl stehen. Das ist der wahre Sturm, der eigentlich jedes Haus zum Einstürzen bringt, das eben nicht auf diesem Fundament gebaut ist. Nur wenige Sätze von diesem Gleichnis sagt Jesus es klar und deutlich. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Weil Herr, Herr sagen ganz viele, ergänze ich an der Stelle. Sondern, so sagt Jesus dann weiter, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der wird in das Reich Gottes kommen. Wir werden zu Gottes neuer Welt gehören. Nicht, weil wir Gottes Gebote minutiös, perfekt erfüllen. Das werden wir nicht schaffen. Sondern wir werden zu Gottes neuer Welt gehören, weil wir und wenn wir auf Gott vertrauen, auf seine Vergebung in Christus bauen. Und weil wir zu verstehen beginnen, dass seine Worte uns helfen, so zu leben, dass darin etwas vom Reich Gottes hier und jetzt in uns und unter uns aufblitzt. Gottes Wort schafft neues Leben. Gottes Wort lässt uns am Reich Gottes Anteil finden, in sein Reich eingehen. Aber nur den, der diesem Wort vertraut und es deshalb in seinem Leben umzusetzen versucht. Wer diesem Wort getreu zu leben beginnt. Amen.